Liebe Gemeinde, wenn ich einen Monat im Kalender streichen dürfte, der November wäre mein Top-Favorit. Bereits Ende Oktober wurden die Uhren umgestellt. Es wird jetzt noch eine Stunde eher dunkel. Manchmal wird es gar nicht richtig hell. Eben habe ich noch so ein paar blaue Flecken da gesehen, am Himmel meine ich. Aber eigentlich der November ist nass, grau und kalt. Und dann das Ende des Kirchenjahres. Volkstrauertag und Totensonntag. Das hebt auch nicht gerade die Stimmung. Nun wird bestimmt gleich der ein oder andere einwenden, Totensonntag heißt ja eigentlich Ewigkeitssonntag. Auf diesen Einwand bin ich vorbereitet. Ich habe bei Google eingegeben, Redensart ewig. Und was habe ich gefunden? Das dauert ewig. Und noch schlimmer, das dauert ewig und 3 Tage. Also auch irgendwie alles nicht positiv besetzt. Ich möchte heute mit euch gemeinsam einen Text betrachten, der einen anderen Blick auf die Ewigkeit wirft. Und ich bin davon überzeugt, dass dieser Blick auf die Ewigkeit auch hilft, diesen November zu überstehen und weit darüber hinaus. Der Apostel Paulus ist in der Verbannung auf der Felseninsel Patmos und Gott zeigt ihm, was in der Zukunft passieren wird, damit Johannes das dann aufschreibt und wir das auch haben. Am Ende dieser göttlichen Offenbarung erfährt Johannes, wie die Ewigkeit bei und mit Gott aussieht. Und das wollen wir uns jetzt auch anschauen. Ich lese den Predigttext aus Offenbarung 21, die Verse 3 bis 5. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen oder zelten, und sie werden sein Volk sein, und er selbst Gott mit ihnen wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Wir wollen noch einmal beten, wir verneigen uns dazu. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für deine Offenbarung. Wir danken dir für die Bibel. Wir danken dir dafür, was wir gerade gehört haben, Herr. Und wir wollen dich darum bitten, dass du jetzt alles Reden und alles Hören segnest. Danke, dass du da bist. Amen. Ich habe 3 Fragen zu diesem Text mitgebracht, die ich mit euch durchgehen und beantworten möchte. Erstens, wo sind wir? Zweitens, wo gehen wir hin? Und drittens, können wir uns darauf verlassen? Und ich möchte mit der 3. Frage, die ich eben gerade genannt habe, beginnen. Können wir uns darauf verlassen? Können wir uns darauf verlassen, was in der Bibel steht? Denn nur wenn dem so ist, ist es überhaupt sinnvoll, sich mit diesem Text zu beschäftigen. In Vers 5 heißt es: Gott, der auf dem Thron sitzt, fordert Johannes auf: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Die Wörter, die hier im griechischen Urtext stehen, können wir mit wahr, echt, wirklich und mit zuverlässig, glaubwürdig, vertrauenswürdig oder sein Versprechen haltend übersetzen. Ich möchte einige Gründe nennen, die dafür sprechen, dass wir uns da auch ganz sicher sein können. Gottes Wort ist historisch zuverlässig. Nehmen wir als Beispiel das zentrale Ereignis unseres Glaubens, die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Kann man dieses Ereignis beweisen? Wer so geprägt ist wie ich, der versteht diese Frage so: kann man dieses Ereignis mit naturwissenschaftlichen Methoden beweisen? Kann man mit naturwissenschaftlichen Methoden beweisen, dass Christus auferstanden ist? Also mit Mitteln der Physik, der Chemie oder der Biologie? Ich will nicht lange um den heißen Brei herumreden, das kann man nicht. Kein einziges historisches Ereignis kann mit diesen Mitteln bewiesen werden. Keine Versuchsreihe, kein Experiment, keine mathematische Formel ist in der Lage, eine Begebenheit der Geschichte zu beweisen. Das ist ausgeschlossen, unmöglich. Mit naturwissenschaftlichen Methoden kann ich nicht einmal beweisen, dass ich geboren wurde. Obwohl ich hier stehe. Aber was wären dann geeignete Mittel, um ein historisches Ereignis, ich will jetzt nicht sagen, dass meine Geburt ein historisches Ereignis ist, aber um ein Ereignis aus der Geschichte zu beweisen. Ich möchte jetzt aber doch nochmal meine Geburt als zur Erklärung benutzen. Ein gutes Beweismittel wäre meine Geburtsurkunde. Also ein durch eine befugte Instanz ausgestelltes Dokument. Bei uns ist das das Standesamt. Ein weiteres Beweismittel wären Zeugenaussagen. Zum Beispiel meiner Mutter oder der Hebamme, die dabei war. Also die, die es unmittelbar gesehen haben. Meine Mutter ist heute da, ihr könnt sie nachher fragen. Ihr wart zwar nicht unmittelbar dabei, aber weil ich hier heute stehe, ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass ich auch geboren wurde. Es gibt also Möglichkeiten, ein historisches Ereignis zu beweisen. Zurück zur Auferstehung. Wir haben eine Urkunde, die nachweislich sehr gut überliefert ist. Die Bibel. Und diese Urkunde spricht von über 500 Zeugen. Der Juraprofessor Simon Greenleaf an der Harvard-Universität hat den Wert der historischen Zeugnisse für die Auferstehung untersucht. Er kommt zu der Feststellung, dass nach den Gesetzen der Beweisführung, wie sie vor Gericht angewandt werden, mehr Beweise für die historische Tatsache der Auferstehung Jesu Christi existieren als für jedes andere Ereignis der Geschichte. Ein weiterer Beleg für die Zuverlässigkeit der Bibel ist die Erfüllung von Prophetie. Über 3000 Prophetien der Bibel haben sich bereits wortwörtlich erfüllt. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Zufall sein könnte, ist so gering, dass Mathematiker sagen, sie ist gleich null. Es ist unmöglich, dass sich so viele Prophetien zufällig erfüllen. Das heißt also, die biblischen Aussagen, auch wenn sie die Zukunft betreffen, sind zuverlässig. Jetzt nehme ich mal. Die Aussagen der Bibel sind zuverlässig. Für uns sind das gute Argumente, dass wir Gottes Wort vertrauen können. Aber es ist letztlich eine Vertrauensfrage, eine Glaubensfrage. Und Glauben und Vertrauen kann man mit Argumenten unterstützen, aber man kann sie nicht erzwingen. Man muss es wagen und dann seine Erfahrung damit machen. Das ist so ähnlich wie mit dem Geschmack. Es ist, wie kann ich den Geschmack keine Apfelsine mitgebracht. Das ist eine Mandarine aus unserem Kühlschrank. Wie kann ich den Geschmack einer Mandarine erklären? Ich kann anpreisen, wie schön sie aussieht. Ich kann euch erzählen, wie viele Vitamine sie enthält, also nachweislich, wie viele Vitamine sie enthält. Aber den Geschmack erfährst du erst, wenn du es selbst probierst. Und so ähnlich ist es auch mit der Wahrheit der Bibel. Die erfährst du erst, wenn du sie selbst liest und annimmst. Du kannst zum Beispiel beten: Lieber Gott, ich bin ein Skeptiker, das scheint mir doch alles sehr unwahrscheinlich hier. Aber wenn es dich gibt, dann will ich dich kennenlernen. Und dann beginnst du zum Beispiel mit dem Lesen des Johannesevangeliums. Können wir uns auf Gottes Wort verlassen? Diese Worte sind wahrhaftig und gewiss, sagt Gott. Es spricht alles dafür. Wer daran zweifelt, der sollte sich nicht darauf verlassen, was andere sagen, sondern Gott und die Bibel ehrlich prüfen, selbst auszuprobieren. Gott hat es versprochen. Wer mich von ganzem Herzen suchen wird, von dem will ich mich finden lassen. In Vers 4 steht, Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein und Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Anhand dieses Verses möchte ich auf die Frage eingehen, wo stehen wir? Wie ist unsere aktuelle Situation? Ich finde, dass der Vers 4 eine treffende Analyse unserer Zeit enthält. Wir haben Leid, Geschrei, Schmerzen. Wir haben Tränen. Der Tod ist gegenwärtig, allgegenwärtig. Wir können zu jedem dieser Themen in die Welt schauen und sicher fallen uns da zuerst die Kriege und der Terror in der Ukraine und in Israel ein. Und obwohl der Ukraine-Krieg in Europa stattfindet und wir durch den Flüchtlingsstrom manchmal sogar direkt betroffen sind, ist vieles für uns immer noch weit weg. Ich möchte daher unsere ganz persönliche Betroffenheit betrachten. Und da denke ich, dass ich zu einem Thema ein Experte bin, zum Thema Schmerzen. Also für diejenigen, die mich nicht so gut kennen, ich leide seit meiner Jugend unter Migräne. In den Jahren 2002, 2012, 13, 14, 15, 16, 17 und dieses Jahr habe ich Klinikaufenthalte in Schmerzkliniken hinter mir gehabt, manchmal bis zu 12 Wochen. Schmerzen sind ein Faktum in meinem Leben. Und ich weiß, dass einige hier unter uns sind, denen es ähnlich geht. Vielleicht nicht mit Migräne, aber mit anderen Schmerzen. Es gibt christliche Strömungen, die behaupten, du musst nur richtig glauben, du musst nur richtig beten, dann wirst du gesund. In meinen Augen sind das falsche Propheten. Es gibt kein Wohlfühl-Evangelium. Schmerzen, Tod und Trauer existieren. Sie sind Realität. Wenn es nicht so wäre, warum müsste sie Gott in der Ewigkeit wegnehmen? Wir stehen als Christen dem nicht hilflos gegenüber. Und ich habe das mit Jörn nicht abgesprochen, aber das ist genau der Punkt. Wir haben zum Beispiel das Ältestengebet nach Jakobus 5. Und es kann sein, dass unser guter Gott auf diese Gebete mit Heilung antwortet. Es kann aber auch sein, dass er Kraft zum Tragen der Krankheit gibt oder in irgendeiner anderen Weise hilft. Oder betrachten wir wirtschaftliche Not. Natürlich weiß ich, dass wir im besten Deutschland aller Zeiten, so wie unser Bundespräsident das sagt, noch einen relativen Wohlstand haben. Und doch ist es so, dass auch hier in unserer Mitte Geschwister sitzen, die Mühe haben, ihre Miete zu bezahlen oder ihre Heizung jetzt kalt lassen, weil sie die Energiekosten nicht mehr tragen können. Immer mehr Rentner holen sich ihre Lebensmittel bei der Tafel. Das ist auch eine Form von Leid, die sich ganz in unserer Nähe abspielt. Auch Tränen, Trauer und Tod sind bei uns gegenwärtig. Nächste Woche ist Ewigkeitssonntag und da denken wir auch an Hannah Klein. Hannah fehlt mir. Jedes Mal, wenn wir miteinander gesprochen haben, hat sie ein gutes Wort für mich gehabt. Und also, soweit ich mich erinnere, wir haben meistens zusammen gelacht. Und wenn ich an meinen lieben Vater denke, der im letzten Jahr gestorben ist, dann treibt es mir auch heute noch die Tränen in die Augen. Und so sind einige hier, die in letzter Zeit durch den Tod einen lieben Menschen verloren haben. Einige gehören zu uns, die mit Caroline Bohl oder mit ihren Eltern befreundet sind. Caroline ist die junge Frau, die Anfang Oktober durch die Hamas ermordet wurde. Und so stehen Krieg und Tod, obwohl sie eigentlich mehr als 4000 Kilometer entfernt erscheinen, plötzlich direkt vor unserer Haustür. Ich glaube, dass ich keine weiteren Beispiele nennen muss. Schmerzen, Leid, Tränen und Tod sind allgegenwärtig. Sie sind Realität, das ist der Status quo. Als Christen stehen wir mit diesen Nöten nicht allein da. Wir dürfen alle unsere Sorgen und Nöte auf Gott werfen. Wir können sie ihm abgeben, denn er sorgt für uns und das hilft, sie zu tragen. Trotzdem sind Schmerzen, Leid und Tod noch unsere tägliche Realität. Und diese Realität bringt mich zu unserer dritten Frage. Wo geht's hin? Welche Zukunft erwartet uns? Wer darf sich überhaupt darauf freuen? Sieh da das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen oder zelten. Und sie werden sein Volk sein. Und er selbst Gott mit ihnen wird ihr Gott sein. Und Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein. Und weder Leid noch Geschrei noch Schmerzen werden mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, siehe, ich mache alles neu. Der Ausdruck, dass Gott bei uns zeltet, hat sicher seinen Ursprung in der Wüstenwanderung des Volkes Israel. Wer selbst schon einmal gezeltet hat, weiß, wie das ist, wenn man von den Nachbarn nur durch eine dünne Stoffbahn getrennt ist. Da hört man jedes Geräusch, jedes Wort, jedes Schnarchen, als wenn sie im eigenen Zelt wären. Und wenn das Licht ungünstig steht, kann man auch noch eine ganze Menge sehen. Was auf dem Campingplatz nicht unbedingt erfreulich ist, wird uns in der Ewigkeit zur größten Freude. Wir werden Gott sehen und hören. Es drückt eine wunderbare Nähe und eine innige Gemeinschaft mit ihm aus. Und er macht alles, alles neu. Können wir uns das vorstellen? Alles, was uns heute das Leben schwer macht, wird weggenommen, wird nie wieder existieren. Leid gibt's nicht mehr. Niemand wird mehr unter seinen bösen Nachbarn leiden. Im Gegenteil, wir werden uns darüber freuen, über jeden, der da ist. Keiner wird unter Armut oder Hunger leiden. Im Gegenteil, alles wird für jeden im Überfluss da sein. Krankheiten wird niemand mehr erdulden müssen. Wir bekommen neue, perfekte Körper. Depressionen sind unbekannt. Jeder wird vor Freude und Glück strahlen. Schmerzen? Keine Rückenschmerzen, keine künstliche Hüfte, keine Migräne. Unser Auferstehungsleib wird perfekt sein. Tränen und Trauer sind vergessen. Selbst Liebeskummer wird es nicht mehr geben, denn der Gott der Liebe wohnt direkt bei uns. Er ist da, er ist immer bei uns. Er wird mitten unter uns sein. Der Tod ist nicht mehr allgegenwärtig. Im Gegenteil, der Tod ist endgültig besiegt. Wir haben ewiges Leben bei Gott. Sie werden sein Volk sein. Er wird ihr Gott sein. Wer ist damit gemeint? Wer wird dabei sein? Wer ist sein Volk? Die Bibel ist da sehr eindeutig. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Ewigkeit zu verbringen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gelegentlich schon einmal gehört habt. Wenn wir vom Gott der Liebe sprechen, dann ist das alles in Ordnung. Das finden viele gut. Aber wenn du die Hölle erwähnst, dann regt sich Widerstand. Hölle? Gibt's doch nicht. In der Bibel steht nichts über die Hölle. Hört man manchmal. Woher nehmen manche diese Sicherheit? Also vom Lesen der Bibel kann es nicht kommen. Denn sie warnt an diversen Stellen vor der Hölle. So sagt Jesus zum Beispiel, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Oder hier direkt vor unserem Predigttext, also der letzte Vers von Offenbarung 20, da steht, und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Die Bibel spricht sehr wohl und sehr deutlich von der Hölle und sie warnt davor. Es gibt also zwei Möglichkeiten, die Ewigkeit zu verbringen, im ewigen Feuer oder in der ewigen Herrlichkeit bei unserem Gott. Die schlechte Nachricht zuerst. Grundsätzlich sind wir alle auf dem Weg in die ewige Verdammnis. Die Bibel lässt da keinen Zweifel. Eure Sünden trennen euch von eurem Gott. Da ist keiner, der gerecht ist, nicht ein einziger. Wir können also noch so gut sein, uns ein Leben lang ehrenamtlich engagiert haben, ordentlich Kirchensteuer gezahlt haben oder irgendeiner Freikirche angehört haben. Durch das, was wir tun, können wir vor Gott nicht gerettet werden. Ist die Lage dann aussichtslos? Nein. Klaus schüttelt den Kopf. Nein. Und das ist jetzt die gute Nachricht. Oder wie der Altgrieche sagt, das Evangelium. Weil Gott weiß, dass wir es nicht aus eigener Kraft schaffen, hat er einen Weg gefunden. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, Jesus, gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jesus hat die Sünde, die uns von Gott trennt, ans Kreuz geheftet. Wer das im Glauben annimmt, der hat ewiges Leben bei Gott. Der hat das Recht, Gottes Kind zu sein. Die Entscheidung fällt in diesem Leben. Durch Glauben. Und das sind die Aussichten. Ein Gott, der mich in diesem Leben durch Höhen und Tiefen begleitet, der mich durch Krisen trägt, und in der Ewigkeit werden wir in seiner unmittelbaren Nähe sein. Wir werden eine enge Gemeinschaft mit ihm haben, die wir uns kaum vorstellen können. Tränen, Trauer, Schmerzen, Leid und Tod werden weggenommen. Sie existieren nicht mehr. Ich freue mich auf diese Zukunft. Ich sehne sie herbei. Für diejenigen, die die Gewissheit nicht haben, dass sie in der Herrlichkeit bei Gott sein werden, bitten wir euch an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Und für diejenigen, die wissen, dass sie in der Herrlichkeit dabei sind, wenn es jetzt schwierig ist oder schwierig wird, verharrt nicht mit eurem Blick auf Tränen, Schmerzen, Leid und Tod. Schaut auf Jesus, nehmt seine Hilfe schon heute in Anspruch und vertraut darauf, was er für uns für die Zukunft zugesagt hat, dass er alle diese Nöte wegnehmen wird. Er macht alles neu. Lenkt euren Blick darauf. Jesus spricht, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getröstet, ich habe die Welt überwunden. Und wir dürfen in Gedanken hinzufügen, wir werden sie auch überwinden. Und wenn die eigene Kraft nicht dazu reicht, dann vertraut euch jemand anderem an. Wir können gemeinsam vor Gott treten und beten. Jörn hat vorhin gesagt, wie wichtig das Gebet ist. Nachher stehen Sabine und Wolfram hier und sind bereit, gemeinsam mit euch zu beten. Aber ihr könnt auch uns Älteste ansprechen, ihr könnt jeden ansprechen, zu dem ihr Vertrauen habt. Lasst uns im Gebet vor unseren Herrn treten. Wir gehen gemeinsam auf eine herrliche, ewige Zukunft zu. Ich freue mich darauf. Da hörte ich eine laute Stimme vom Himmel, die rief, sieh da, das Zelt Gottes bei den Menschen. und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein und weder Leid noch Geschrei noch Schmerzen werden mehr sein. Denn das Erste ist vergangen und der auf dem Thron saß, sprach, sieh, ich mache alles neu. Und zu mir sprach er, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Was für eine Zukunft. Ich hoffe, dass ihr alle dabei seid. Amen. Ja, auch nochmal herzlichen Dank an das Musikteam. Ihr habt nicht gewusst, über welchen Text ich heute predigen werde, aber dass dieses Lied da zum Schluss so toll passt, danke euch und danke, dass Gott das so führt. Wir wollen zum Segen aufstehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Nehmt noch einmal Platz. Wir lassen den Gottesdienst gleich durch ein Postludium ausklingen. Ihr seid herzlich eingeladen, beim Kaffeetrinken gleich dabei zu sein. Und jeder, der möchte, ist dazu eingeladen, das Gebet zu suchen. Sabine und Wolfram stehen hier und sucht euch jemand, mit dem ihr beten könnt. Einen gesegneten Sonntag euch.